Die drohende Atomkatastrophe in Japan hat überall für Betroffenheit gesorgt. Mit einem Rat der Weisen will Bundeskanzlerin Angela Merkel die Frage lösen, was man von Atomenergie halten soll. In dem Rat dabei ist unter anderem auch der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx. Er hat sich bereits eindeutig positioniert. Kardinal Marx warnt davor, die Gefahren der Atomenergie zu vergessen und plädiert für einen raschen Ausstieg. Die Kirche müsse deshalb immer wieder ihre Position deutlich machen. Wir haben den Umweltbeauftragten der Erzdiözese München und Freising, Matthias Kiefer, gefragt, ob Atomenergie überhaupt moralisch vertretbar sei.
Ja, diese scheinbar einfache Frage, die erfordert eine einigermaßen differenzierte Antwort, weil ich glaube, dass es vor allem in dem Bereich die eine Haltung der katholischen Kirche so nicht gibt. Wenn man in die letzten 30 Jahre zurückschaut, und so weit ungefähr reicht ja die, also vor allem die bundesdeutsche Diskussion auch, dann ist festzustellen, dass bereits sehr früh, bereits im Jahr 1980, durch Kardinal Höfner eine doch sehr kritische Sicht der Atomenergie gegeben wurde. Heute ist man froh, dass man diesen Referenzpunkt Kardinal Höfner hat. Gleichermaßen ist aber zu sagen, dass dann vom Episkopat über die ganzen Folgejahre über relativ wenig kam, beziehungsweise wenn etwas kam, das tendenziell eher Kernkraft befürwortend war. Anders die Position vieler Räte und Verbände, vor allem so etwa Mitte der 1980er bis Mitte 1990er. Sie erinnern sich, es gab die entsprechenden auch gesellschaftlichen Großkonflikte, gerade auch bei uns in der Region, die langjährige Auseinandersetzung um die geplante Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Und zur damaligen Zeit haben sich doch etliche kirchliche Organisationen, Institutionen, wie gesagt, vor allem die Räte und Verbände, doch deutlich zu Wort gemeldet und überwiegend Atomkraft kritisch. Dann ist insgesamt der Diskurs etwas abgeflaut und in den letzten 5 Jahren kam das Thema auch innerkirchlich wieder stärker hoch. Und da gibt es dann doch einige interessante Neuakzentuierungen, auch auf Seiten des deutschen Episkopats. In ihrem Papier zum Klimawandel aus dem Jahr 2006 findet sich ein entsprechender, vorsichtig kritischer Passus gegenüber auch der friedlichen Nutzung der Atomkraft. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat 2008 ein sehr umfangreiches Positionspapier zur Schöpfungsverantwortung im Bezug auf den Klimaschutz vorgelegt, wo sich ebenfalls eine kritische Positionierung gegenüber der Kernkraft findet. Erzbischof Zollitsch hat bereits im Herbst letzten Jahres, als das geplante Energiekonzept der Bundesregierung in der Diskussion stand, sich positioniert. Auch er war damals eher kritisch. Und dann natürlich die Ereignisse unter dem Eindruck des Erdbebens und des Tsunamis in Japan mit den bekannten Folgen für das Atomkraftwerk in Fukushima. Da hat sich als erster prominent direkt nach dem besagten Wochenende an dem Montag danach Alois Glück als Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken sehr prononziert zu Wort gemeldet. Im Verlauf der Woche dann eben auch Kardinal Marx, auch als Vorsitzender der Kommission 6 in der Bischofskonferenz, die also für die gesellschaftlichen und sozialen Fragen zuständig ist. Und dann nochmals Erzbischof Zollitsch in seinem Abschluss-Pressestatement eben zum Abschluss der Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe. Insofern ist da eine doch deutliche Dynamik auch in die innerkirchliche Diskussion gekommen, nicht erst im Gefolge von Fukushima, sondern bereits vorher durch die innerkirchliche Thematisierung der Herausforderungen durch den Klimawandel, die ja eminent eben auch Querverweise hat auf die Diskussion um eine zukünftige nachhaltige Ausrichtung der Energiepolitik. Das war jetzt der innerdeutsche kirchliche Diskurs. Wenn man noch einen kurzen Blick auf die Ebene der Weltkirche wagt, da hat sich Papst Benedikt XVI. In seiner Sozialenzyklika Caritas in Veritate ausführlich zu dem Thema internationale Energieversorgung zu Wort gemeldet. Er hat nicht direkt Stellung genommen zum Thema Atomkraft, aber es gibt eine Passage in dieser Enzyklika, die man durchaus als auch kernkraftkritisch deuten kann, indem er nämlich sagt, dass unser Handeln, unser Verhalten heute nicht zulasten zukünftiger Generationen gehen darf, Und diese Aussage lässt sich trefflich anwenden auf die auch ethische Diskussion um die Atomkraft. Insofern, als vor allem das Endlagerproblem ja nach wie vor weltweit nicht gelöst ist und der anfallende hochradioaktive Abfall ja letztendlich eine massive Beeinträchtigung der Lebenschancen zukünftiger Generationen hat. Ist Kernkraft amoralisch? Die Technik an sich nicht, kann es gar nicht sein. Der Nutzen dieser Technik möglicherweise doch. Und die Argumente, die vor allem von den Atomkraftkritikern immer wieder in Anschlag gebracht werden, ist zum einen natürlich, dass sie letztlich nie vollständig technisch beherrschbar ist, was auf sehr tragische Weise jetzt zuletzt eben Fukushima gezeigt hat. Insofern gebietet es eigentlich das ethische Gebot der Vorsicht, diese niemals vollständige Beherrschbarkeit der Technik mit in die Güterabwägung mit einzubeziehen. Es ist zum Zweiten, wie eben schon gesagt, das Problem der Endlagerung der radioaktiven Abfälle bislang nicht gelöst und da ist auch keine Lösung in Sicht. Und insofern wäre das ein eklatanter Verstoß gegen die Generationengerechtigkeit. Und ein Argument aus der neueren Diskussion: Es zeigt sich schon, dass das Festhalten an der Kernkraft, das Umstellen, das nötige Umstellen, auch aus Klimaschutzgründen nötige Umstellen des Energiesystems eben im Mindesten verzögert, bis hin, dass es diese eben massiv beeinträchtigt und erschwert. Und wenn man diese Verstöße gegen die genannten Gerechtigkeitsprinzipien dann als amoralisch qualifizieren will, dann ja.
Die Kirche spricht immer von der Wichtigkeit der Bewahrung der Schöpfung. Kann man diese mit Atomkraft noch bewahren?
Bei diesem Topos der Bewahrung der Schöpfung, da ist zum einen zu sagen, dass damit ja nicht gemeint ist, dass ein irgendwann als gültig geltender Naturzustand unverändert in alle Ewigkeit hin zu konservieren wäre. Also die Dynamik, die ist da durchaus eigentlich mit angelegt und dennoch gebietet dieser Leitsatz von der Bewahrung der Schöpfung, der letztendlich eine biblische Grundlage hat, berühmte Vers aus Genesis 2,15, der gebietet schon, ernsthaft zu überlegen, welche Handeln nicht nur für unsere Mitmenschen, sondern vor allem auch für unsere natürliche Um- und Mitwelt menschliches Handeln mit sich bringt. Und insofern ist gerade, wie in den letzten Jahrzehnten immer wieder erwiesen, auf tragische Weise eben erst jüngst durch die Vorkommnisse in Japan bestätigt, ein Verstoß gegen diesen Auftrag festzustellen.
Von den Bischöfen wurde jetzt klare Stellung bezogen. Ist das eine Art von Zurechtrücken der Position?
Natürlich reagieren die Bischöfe auf aktuelle gesellschaftliche und politische Diskussionen. Das ist völlig klar. Bischöfe können sich dem Eindruck der Ereignisse nicht entziehen. Ob es ein Zurechtrücken der Position ist, ist von meiner Warte aus schwer einzuschätzen, weil, wie gesagt, über viele Jahrzehnte hinweg eigentlich keine Äußerungen des deutschen Episkopats zu vernehmen waren. Und wenn es keine Äußerungen gibt, dann gibt es auch keine Äußerungen zurechtzurücken. Aber ich meine schon, dass man in den letzten Jahren bereits eine erhöhte Sensibilität auch kirchlicher Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung feststellen kann. Inwiefern dieses kirchliche Prinzip, dieses christliche Prinzip in den gesellschaftlichen und den politischen Diskurs einzubringen ist, da gibt es immer wieder mal unterschiedliche Meinungen und Variationen. In den letzten Jahren wurde dies nicht offensiv vertreten. Dies hat sich geändert. Kirche meldet sich, hat sich gemeldet in den letzten Wochen deutlich, laut und vernehmbar in diesem gesellschaftlichen Diskurs um die Zukunft der deutschen Energieversorgung.
Gibt es ökologische Alternativen zur Kernenergie?
Ja, sicher. Und die sind mittlerweile hinreichend bestätigt und eben nicht nur aus der, sagen wir mal, bekannten Ecke der Umwelt- und Naturschützer, deren Verbände. Nein, es gibt etliche Gremien der Bundesregierung selbst, die in verschiedensten Stellungnahmen und Gutachten der letzten Jahre alle zu dem Ergebnis kommen, dass eine Versorgung der deutschen Bevölkerung mit Strom aus regenerativen Energien, vollständig aus regenerativen Energien, bis ins Jahr 2050 machbar ist. Mir ist an der Stelle wichtig festzuhalten, weil ich auch glaube, dass dies eines der Spezifika der christlichen Diskursteilnahme darstellt. An erster Stelle steht die Frage nach der Suffizienz, also die Frage nach dem Maßhalten, die Frage danach, was brauchen wir wirklich? Diese Frage wird von anderen Akteuren in der Diskussion häufig nicht gestellt, was auch logisch ist. Ein Politiker, eine Politikerin möchte wiedergewählt werden, ein Wirtschaftsvertreter möchte legitimerweise Gewinne erzielen und die Frage nach dem Maßhalten, also nach dem, was ein Mensch wirklich zu einem gelingenden Leben braucht, die schmälert deren ureigenste Interessen. Die steht aber an vorderster Stelle, denn ohne eine deutliche, reale, absolute Absenkung unseres Energieverbrauchs funktionieren sämtliche Energieszenarien, die in Richtung der Erneuerbaren gehen, nicht. An zweiter Stelle ist eine massive Effizienzsteigerung zu nennen. Das heißt, dass eingesetzte Energie effizienter, effektiver mit einem höheren Wirkungsgrad zu nutzen ist. Und als dritter Schritt ist dann eben zu nennen, dass der Nachvollzug der ersten beiden Schritte, noch verbleibende Restenergiebedarf, eben möglichst vollständig durch die erneuerbaren Energieträger zu decken ist. Dieses ist machbar, wie gesagt, das haben die entsprechenden auch wissenschaftlich hochkarätig besetzten Gremien ausgewiesen, aber es setzt ein massives Umstellen voraus, es setzt ein Umdenken voraus. Dieses wird nicht umsonst zu haben sein und mit dem umsonst meine ich sowohl den Bereich der Finanzen, das wird uns etwas kosten, aber es wird uns auch etwas kosten insofern, als sich unser Leben schon ändern wird. Die für den Energieumbau notwendigen infrastrukturellen Änderungen, wenn man an die ganzen Netzführungen, an die Trassenführungen, an den Ausbau der Speicherkapazitäten und so weiter denkt, der birgt erheblichen gesellschaftlichen Sprengstoff, Diskussionsbedarf. Und Politik kann immer nur so weit agieren, als sie vom Souverän, also vom Volk dafür legitimiert ist. Und insofern macht man sich's wirklich zu einfach, wenn man den schwarzen Peter eben nur der Politik oder der Wirtschaft zuschiebt. Nein, es ist jeder und jede Einzelne gefordert, als Bürgerin und Bürger dieses Landes, die ihre politische Willensbekundung regelmäßig bei den Wahlen abliefern, aber dann eben auch in der ganz konkreten eigenen Praxis.
Wer ist nun gefragt? Konsument, Industrie, Politik?
Ich meine, und das glaube ich ist aus den bisherigen Antworten ja auch schon etwas durchgeklungen, der Umbau in Richtung auf ein dauerhaft zukunftsfähiges Energiesystem ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da sind alle gefordert. Da ist die Politik gefordert, die einfach auch die rechtlichen Rahmenbedingungen setzt. Da ist die Wirtschaft gefordert, die im Übrigen in den letzten Jahren sehr, sehr viel zur Effizienzsteigerung beigetragen hat. Und da ist natürlich jeder Einzelne gefordert. Den von Ihnen in der Frage suggerierten Widerspruch zwischen einerseits jetzt der Forderung des Abschaltens möglichst aller deutschen Kernkraftwerke und möglichst sofort und andererseits dem postulierten Verzicht im eigenen Bereich, den keiner zu tragen bereit ist, den sehe ich so nicht. Es geht darum, maßvoll und intelligent Energie zu nutzen. Die vorhandene Technik, die es bereits gibt und die es in Zukunft sicher noch weiter entwickelt werden wird, zu nutzen. Aber wie gesagt, maßvoll und intelligent.
Inwieweit ist man in Bezug auf Elektromobilität auf Atomkraftwerke angewiesen?
Die Mobilitätsfrage, das ist eine sehr interessante, weil der Mobilitätssektor, ähnlich wie der Sektor Ernährung und Landwirtschaft, in den ganzen Klimaschutzdiskussionen bei uns weitgehend tabuisiert ist. Obwohl aus beiden Sektoren eben massive Klimawirkungen erzeugt werden. Bei der Mobilität meine ich, dass es zu kurzsichtig ist und zu wenig weit gedacht, allein auf die Elektromobilität zu setzen. Ich meine, wenn man sich die erklärten politischen Ziele der Bundesregierung anschaut, dann ist Ziel bis 2020 etwa 1 Million Autos auf deutschen Straßen zu haben, die elektrisch betrieben werden. Das ist noch nicht einmal ein Vierzigstel des Gesamt-Pkw-Bestands in Deutschland. Und allein daran sieht man, dass nur mit einer Umstellung auf die E-Mobilität die Herausforderungen sicher nicht zu meistern sein werden. Gerade im Bereich der Mobilität, glaube ich, zeigt sich sehr, sehr plastisch und anschaulich, dass eine Politik und auch ein Leben nach dem Prinzip des Weiter-so, sofern nur die atomar fossilen Energieträger durch die Erneuerbaren ersetzt werden, schlichtweg nicht funktionieren wird, weil die benötigten Mengeneffekte gar nicht generierbar sind. Nochmal auf den Mobilitätssektor bezogen, letztendlich müssen Wege vermindert werden. Das wird Auswirkungen haben auf die global arbeitsteilig organisierte Weltwirtschaft, wo einfach die Transportkosten und die damit einhergehenden Umweltwirkungen sich noch zu wenig in den realen Preisen widerspiegeln. Das wird aber auch Auswirkungen haben müssen auf unsere ureigene Landesentwicklung und Raumplanung, wo einfach die bislang geltende weitgehende Entmischung der unterschiedlichsten Lebensbereiche, also Wohnen, Arbeiten, Freizeit und so weiter, wo dieses wieder zurückzuführen ist auf eine engere, auch räumlich engere Vernetzung, auf ein Zurückführen der derzeit feststellbaren Entgrenzung des Lebens. Aber wie gesagt, am Mobilitätssektor zeigt sich in meinen Augen sehr, sehr deutlich, dass wirklich ein radikales Umdenken gefordert ist, die in den letzten, sagen wir mal, zwei Generationen erst eingeschliffenen Verhaltensmuster wieder zu ändern sind, anzupassen sind, auch an das, was die weitesten Teile der Menschheitsgeschichte geprägt haben.
Nach Tschernobyl 1986 war der Aufschrei gegen Atomenergie groß, doch mit den Jahren wurde das Thema Atomenergie wieder in den Hintergrund gerückt. Denken Sie, nach Fukushima wird das wieder der Fall sein?
Man müsste jetzt, glaube ich, sehr, sehr genau analysieren, was in den letzten 25 Jahren zu diesem tatsächlichen Vergessen beigetragen hat. Wobei an dieser Stelle auch festzuhalten ist, viele, sehr viele Menschen in unserem Land haben Tschernobyl nie vergessen und haben sich die letzten 25 Jahre extrem engagiert. Und dass wir heute diese Debatte um eine zukunftsfähige Energieversorgung in Deutschland auf einem dermaßen hohen Qualitätsniveau führen können, haben wir auch diesen Menschen zu verdanken, die gesellschaftlich und zum Teil auch binnenkirchlich doch in den letzten Jahrzehnten häufig eher an den Rand gedrängt wurden. Dies zum einen. Zum zweiten, es ist nicht so, dass die ökologischen Krisen die einzigen Krisen wären, mit denen wir konfrontiert sind. Ja, die globale Finanz- und Wirtschaftskrise scheint im Moment beinahe wieder vergessen, obwohl sämtliche Bemühungen um die Rettung des Euro letztendlich darauf zurückzuführen sind. Insofern zeigt sich, glaube ich, und darauf hat ja auch Kardinal Marx vor zwei Tagen während der Frühjahrsvollversammlung der Bayerischen Bischöfe hingewiesen, dass unser gesamtes derzeitiges Lebens- und Wirtschaftsmodell einfach massiv in Frage gestellt wird. Das war in den 1990ern und zu Beginn des Jahrtausends etwas anders. Und ich glaube, dass auch aus dem Grund her die jetzigen Ereignisse nicht so schnell wieder in Vergessenheit geraten. Ein dritter Punkt ist, anders als von Tschernobyl gibt es von Fukushima Bilder. Und diese Bilder, glaube ich, die haben sich global ins kollektive Gedächtnis unlöschbar eingebrannt. Und auch diese Bilder werden verhindern, dass es ein Zurückfallen in die Zeit vor Fukushima gab. Kurzfristig, denke ich, wird zu sehen sein, ob das von der Bundesregierung verkündete Moratorium, was ja genutzt werden soll zu einem also ernsthaften Neubewerten, ob dieses Moratorium wirklich ernst gemeint war oder ob es letztendlich der Wahlkampftaktik für die bevorstehenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geschuldet war. Es wird auch zu sehen sein, was die Ergebnisse der beiden jetzt eingesetzten Kommissionen sein werden. In dieser sogenannten Ethikkommission sind ja auch prominente Kirchenvertreter mit dabei, mit Alois Glück als Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und mit eben Kardinal Marx für die deutschen Bischöfe. Mittelfristig, denke ich, muss ein breiter gesellschaftlicher Diskurs geführt werden, in welche Richtung wir gehen wollen, weil, wie vorhin schon gesagt, die Politik muss demokratisch legitimiert werden, die Bevölkerung muss mitgenommen werden auf diesem Weg, der nicht umsonst zu haben sein wird, auch das habe ich ausgeführt. Es müssen, denke ich, die entsprechenden Anreizsysteme gesetzt werden. Ansatzpunkte gibt es genug. Und ansonsten ist zu sagen, Umwelt- und Energiepolitik, die stehen erstaunlicherweise, aber dennoch immer unter einem besonderen Rechtfertigungsdruck. Zudem sind die betroffenen Industrielobbys auch relativ stark. Man kann nur hoffen, dass die Welt es diesmal besser macht und tatsächlich jetzt aus den Ereignissen in Fukushima lernt.
Herzlichen Dank für das Gespräch.